Ja, wir haben gerade uns überlegt, wie man so ein Gespräch eigentlich anfangen könnte und haben gefunden, dass es eigentlich ganz interessant ist, dass wir uns gegenseitig vorstellen, ohne dass wir genau wissen, alle Einzelheiten, aber dadurch eben kommen wahrscheinlich so die groben Züge klar. Ich stelle also Volkwin Marc vor, der Grand Seigneur der Hamburger Architektur. Hat sein erstes großes Haus gebaut, als ich geboren bin. Guter Jahrgang. Und der Flughafen Tegel war, glaube ich, soweit ich das weiß, euer wegweisendes erstes großes Projekt, noch so von der Unibank losgestartet, glaube ich. Habt ihr zwei euch gefunden, soweit ich das weiß. Und habt angefangen, einen Flughafen zu bauen, der bis heute meiner Meinung nach einer der bestfunktionierendsten, auch wenn er jetzt nicht mehr im Dienst ist, bestfunktionierendsten Flughäfen ist. Der einzige Nachteil ist, dass er schwer erweiterbar ist. Also der Ring an sich, gut, dann braucht man noch mal Land, dann kann man es doppelt so groß machen, aber an sich ist der also in seiner Kreisform irgendwann am Ende und aus dem Grund wurde ja dann auch der andere gebaut. Und so habt ihr angefangen, ein Büro zu starten, das heute zu den, glaube ich, fünf größten oder unter den sicher 10 größten Büros auf der ganzen Welt gilt. Und eigentlich braucht man euch natürlich gar nicht vorstellen oder dich, aber was zeichnet euch aus? Ihr habt eigentlich, wenn ich so als Preisrichter nachdenke, dann habt ihr immer die Idee. Es ist schnörkellos, es ist meist, wie ich dir ja auch manchmal sage, etwas unerotisch, aber dann eben gewinnt ihr die Wettbewerbe immer, weil ihr einfach wirklich den Dingen auf den Grund geht und das immer, ich habe noch nie einen Wettbewerb gesehen, der nicht gut gelöst war. Und das ist, glaube ich, so eine der größten Qualitätsmerkmale, ist einfach die Latte, die ziemlich hoch liegt, egal was ihr macht. Und ich glaube, es gibt keine Stadt, jedenfalls in Deutschland, in der ihr nichts gebaut habt. Und es ist wirklich eine Freude, auch wie die Dinge auch anständig altern, was ich finde, was auch extrem wichtig ist. So, und jetzt habt ihr einfach
Also,
eigentlich.
das war ja jetzt eine Menge. Und da könnte man jetzt viel zu sagen. Aber jetzt mache ich es mal umgekehrt. Wie habe ich dich gesehen? Und das fing an, als ich in Aachen auf dem Lehrstuhl war und man sich nach Vorbildern orientieren musste. Und ich wollte natürlich dann Architekten finden, die auffielen, wie sie eine Aufgabe angehen und mit welcher Klarheit sie dann die verfolgen. Und da kam ich auf dich, auf deine Gerichtsbauten. Und die bestachen, und weil du gerade gesagt hast, das Wort Eros und erotisch,
Das darf nur ich sagen.
das darfst nur du sagen, denn das Verrückte ist, Gesine, die fand ich ganz schön trocken und direkt. Und ich habe dann natürlich den Studenten beigebracht, ja, überlegt euch mal auch, also wie gefühlvoll ist nur die Jurisprudenz und wie sachlich ist Jurisprudenz und wie macht man das eigentlich richtig und wie erhaben ist die Justiz, obwohl der Staat natürlich über die Macht verfügt. Und es war die Haltung, mit der du entworfen hast. Und es war dann natürlich eine schöne Erfahrung für mich, zu erleben, wie Ivan, dein Ego-Alter, wie der entwarf und das fand ich natürlich bei euch beiden brillant. Auch sehr klar, sehr geradeaus. Es funktioniert. Es hat einen hohen ästhetischen Reiz. Und dann war das Erste, was mich erstaunte. Ein Ehepaar, beide planen und bauen. Und nicht nur das, auch noch in getrennten Büros. Mhm. Und dann haben die auch noch Kinder, wohnen gemeinsam, trotz getrennter Büros. Und damals warst du dann auch noch in der Synode der evangelischen Kirche engagiert.
Im das Rat.
Auch noch, im Rat der evangelischen Kirche. Mhm. Na ja, Donnerwetter. So eine Vorstellung von modernem Leben, die geht ja doch. Und das auch noch bei Architekten, die eigentlich, wenn sie entwerfen, mit ihrem Kopf fast exklusiv nur bei dieser Sache sind. Mhm. So, also, was wir denn feststellen können, ist schon, dass wir eigentlich in unserer Gesinnung oder unserer Haltung eine Analogie haben. Das hat aber nichts jetzt hier mit unserer Akademie zu tun, denn die ist ja ein Blumenstrauß sehr unterschiedlicher Temperamente, sehr unterschiedlicher Architekten. Mhm. Aber was uns verbindet, ist Baukunst. Altmodisches Wort. Wenn man Baukunst und nicht Architektur sagt, was verbindest du mit Baukunst?
Ja, das ist eigentlich das Surplus, was die Behausung von einem bewegenden Gebäude unterscheidet. Also wenn es nur darum geht, ein Dach über dem Kopf zu haben, dann braucht man keine Baukunst. Und wenn es darum geht, unseren kulturellen Ausdruck, architektonischen Ausdruck, etwas Neues hinzuzufügen, was auch die Zeit überdauert, was ich total wichtig finde, dann kann man wahrscheinlich irgendwann von Baukunst sprechen und die Grenzen von der reinen schnöden, von dem schnöden Bauen hin zur Baukunst sind wahrscheinlich fließend. Und je nachdem, wer sie betrachtet, sind auch unterschiedliche Dinge als Baukunst beschrieben und andere finden das eher schwierig.
Naja, wenn man das, wenn ich mir das so anhöre, dann bedeutet das schlicht und einfach, es geht um mehr als die Errichtung der Notdurft fürs Überleben.
Genau, genau.
Nicht? Denn das ist ja leider das Schicksal unendlich vieler Menschen, die irgendwie sich behausen oder einen Schutz suchen fürs Arbeiten oder weiß ich was. Und dann bedeutet das natürlich mehr als nur das Haus, obwohl man dann von der Behausung redet, denn da wäre ja Hordenwesen sind, Gesellschaftswesen, egal ob wir Jäger waren und Sammler oder Ackerbauer wurden oder jetzt in einer differenzierten Industriegesellschaft leben, wir leben immer in Gemeinschaften, nicht nur familiär, sondern auch gesellschaftlich. Und damit wird natürlich dann das Bauen sehr weit. Es wird im Grunde genommen zur Siedlung, zur Stadt, zur Metropole, zu allem, was dann die Folge ist, Verkehr, Industrie, Region. Und auch da müsste es ja alles mehr sein als nur die Verrichtung der sachlichen Notdurft. Nicht irgendwie. Es gibt ja schreckliche Bilder, wo man sowas verfolgen kann weltweit, sondern eben im Grunde genommen eigentlich eine Kultivierung des Bauens mit einem Anspruch, ja, um Ausdruck eines Wollens und einer Kultivierung seines Lebens oder seines Arbeitens oder wie auch immer.
Wobei sich diese Dinge über die letzten Jahrzehnte massiv verändert haben. Also ich habe noch bei Albers studiert und da wurde noch die sechsspurige Stadtautobahn propagiert. Und ich denke, dass wir in den letzten 20 Jahren oder noch viel mehr haben wir gelernt, dass die Stadt nur dann lebenswert bleibt, wenn wir diese gesamte Mobilitätsfrage komplett anders auffassen, als wir es bis jetzt getan haben. Und das finde ich wirklich interessant. In manchen Städten funktioniert das sehr viel besser als in Berlin oder auch in Hamburg, dass man eben das Automobil sozusagen aus den Städten mehr oder weniger raus expediert und versucht wieder den Menschen in seiner, also der atmen muss und der gehen muss und der dort auch leben muss, sehr viel mehr in Fokus zu nehmen, als das eben zu meiner Studienzeit war. Und das finde ich schon interessant, dass allein nur in 30 Jahren jetzt eigentlich da ein totaler Paradigmenwechsel, hoffentlich noch mehr, als er jetzt ist, stattfindet. Ich glaube schon, dass wir da bis jetzt noch ziemlich schlafen. Wie unser Bürgermeister in Berlin, der gerade die gesamten Radwegestrecken eingestampft hat.
Also jetzt bist du natürlich schon beim Superaktuellen.
Ja.
Also unsere Lebensspanne ist ja tatsächlich, jetzt merke ich das, unterschiedlich. Du beginnst doch bei der autogerechten Stadt, die dich geprägt hat. Und ich beginne eigentlich noch beim Pferdewagen.
Ja, genau.
Nicht, denn ich habe noch Pferdeäpfel gesammelt, ich kannte noch überall das Kopfsteinpflaster, genau. Ich kannte die leeren Straßen, wo hin und wieder mal was kam, kam auch mein Auto gerumpelt. Und wir haben überall im öffentlichen Raum gespielt, wir haben Reifen geschlagen, Brummkreisel geschlagen,
genau.
Wir haben die Hüpfspiele gemacht.
Mhm.
Es gab die berühmte Angabe, die Mädchen standen vor der Wand mit dem Ball. Und also das war der vereinnahmte öffentliche Raum.
Ja, genau.
Machen wir Pause. Mal.
Wir waren bei der autogerechten Stadt, die sich zwischen deine Pferdeäpfel und meinem Traum von der fahrradgerechten Stadt geschoben hat.
Also ich
glaube, da war ein Fehlweg zwischendrin. Also ich glaube wirklich, dass wir unsere Städte echt kaputt gemacht haben, weil wir einfach völlig selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass der Verkehr Nummer eins ist und dass der 70% der Fläche einnehmen soll. Und jetzt ist es ganz mühsam, diesen Verkehr wieder ein Stück aus der Stadt rauszudrängen.
Naja, also ich finde, man darf jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Natürlich ist die Mobilität und die Freiheit, sich überall hin zu bewegen, früher natürlich ein Privileg der Begüterten und ein Nachteil für die Unbemittelten. Das war natürlich eine Entdeckung, die natürlich dann zu einem Übermaß geworden ist. Denn eigentlich geht es ja eigentlich um die Balance und um das Maß. Aber wir waren natürlich alle fortschrittsbesoffen in dieser Generation, wo die Industrialisierung, die Mobilisierung nicht nur grundsätzlich entstand, wenn ich an die Eisenbahnzeit denke, die ja auch schon rabiate Eingriffe in die Städte machte, sondern wo dann plötzlich der individuelle Verkehr explodierte und die Ansprüche immer höher wurden. So, das ist einfach eine Frage der Balance. Aber das ist ja genau die Frage, die richtigen Prämissen für die richtige Inszenierung von Stadt und damit Stadtbaukunst zu betreiben. Nicht? Und wenn man in dieser Tätigkeit das richtige Maß verliert zwischen individueller Geborgenheit und dem Radius des Fußgängers und dann eben das beliebige sich bewegen mit dem eigenen Fahrzeug, für das im Grunde genommen unsere gewachsene europäische Stadt gar nicht gemacht war. Darum wollte man ja auch so viel abreißen, um Straßenraum zu gewinnen und dergleichen mehr. Nicht? Dann ist es eigentlich immer eine Frage des Maßes. Und damit sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, der eigentlich ein ganz großes Problem überhaupt ist. Wir lieben unsere gewachsene europäische Stadt. Wir kennen das ja von unseren vielen, vielen kleinen Städten. Ich will jetzt gar nicht vom Dorf reden, was eigentlich jetzt als Produktionsort verschwindet. Aber wir haben noch viele, viele Städte. Deutschland ist ein Land, das wunderbar dezentral ist, mit unendlich vielen kleinen und mittleren Städten und größeren Städten, in ganz wenig richtig großen Städten. Und eigentlich sind das alles auf den Bewohner, dann auf die Pferde und ganz wenig Autos konzipierte Städte gewesen, die aber genau den richtigen Maßstab haben. Und jetzt geht es darum, wieder zu diesem Maßstab zurückzufinden und uns nicht vom Diktat der rigorosen Totalmobilität
abhängig zu machen. Der Autolobby, genau. Und da findet gerade ein massiver Verteilwettkampf statt. Und da ist natürlich unsere Autoindustrie sehr interessiert daran, dass das eben so bleibt, wie es ist. Und in Paris finde ich, das ist ein unglaublich gutes Beispiel. Die haben einfach in 5 Jahren aus jedem Boulevard einen Streifen rausgeschnitten, haben den abgepflockt und du kannst durch die ganze Stadt mit dem Fahrrad fahren, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, weil es ist einfach eine ganz klare Spur. Und das hat mich schon echt beeindruckt, wie so eine Großstadt, die vorher also einfach dem Infarkt nahe war. Mittlerweile ist das Autofahren in der Stadt so teuer, weil eben das Parken irrsinnig teuer ist. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert hervorragend und die Fahrräder sind da. Und plötzlich ist diese Stadt wirklich nicht wiederzuerkennen. Ich finde das total verrückt, wie schnell Paris wirklich kapiert hat, dass das eben so nicht, aber wir hier in Deutschland, also in Berlin, Hamburg, glaube ich, ist auch, also vom Hauptbahnhof zur Hafen City mit dem Fahrrad zu fahren, ist grenzt an ein Selbstmordkommando.
Naja,
hoppa. Doch, da musst du an dieser Baustelle vorbei, an dieser großen, da bist du wirklich, also das ist echt, kommst du nicht vorbei. Also, und ich fahre eben immer Fahrrad und ich finde, dass also das müsste mindestens in der Stadt müsste das irgendwie besser funktionieren. Das
also, aber um jetzt hier nicht nur über
ich weiß, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, aber nicht.
Ja, klar, hast recht.
Also du bist jetzt im wahrsten Sinne eine Betroffene, weil du dieses auch diese Strecke so zurücklegst oder diese Strecken. Nun muss man ja eins sagen. Diese Rückbesinnung auf die Maßstäblichkeit der europäischen Stadt, die findet ja nun wirklich auch hier in Hamburg statt. Und zwar mit sehr viel Konflikten, sehr viel Geschrei. Denn die einen, die wollen einen bestimmten Zustand erhalten, Bestandswahrung, aber natürlich auch dann an Parkplätzen oder Fahrrechten. Und die anderen, die wollen eben einen neuen Zustand herstellen. Und da mögen die einen schneller sein, die anderen langsamer. Man kann ja auch an Kopenhagen denken.
Genau.
Aber das kommt auch. Aber das sind, wollen wir mal sagen, jetzt Wachstumsschmerzen und Wachstumsschwierigkeiten. Aber dahinter steht ja eigentlich die Idee überhaupt der Stadt und der Stadtinszenierung. Und wenn wir von der Stadt jetzt reden und wo diese Probleme auftreten, dann sind das ja vor allem immer die Stadtkerne. An die eigentlichen Zentren. In der Kleinstadt genauso wie in der größeren Stadt. Und da fragt man sich ja, was macht das aus? Auch was wir zurückgewinnen wollen. Es wird ja pauslos abgerissen und neu gebaut. Die räumliche Qualität. Was ist die räumliche Qualität der gewachsenen, gewordenen Stadt Und was ist sie nicht, wenn man jetzt in vergleichbarer Dichte vor der Stadt diese Stadt erweitert oder erweitert hat? Wir kennen ja dafür viele, viele unterschiedliche Siedlungsformen.
Ja, warum schafft man diese Qualität nicht auch an den Rändern? Also das ist ja, Hannover baut gerade diesen Kronsberg da voll. Das sind hunderte von, ich will sagen, tausende von Wohnungen, ich weiß gar nicht wie viele. Ich bin da dauernd als Preisrichter in irgendwelchen Verfahren. Und das sieht alles gleich aus. Das ist einfach ein Würfelhusten neben dem anderen. Und wenn man Glück hat, gibt es eben die Ziegelhaut, sodass es wenigstens nicht gleich mit Wärmedämmverbundsystem zugepappt wird. Und die schaffen eigentlich nicht, die Dichte herzustellen, die gute Räume schafft. Also das ist dann eben, kennst du ja diese ganzen West 8 oder wie diese ganzen Städtebau, das ist wahnsinnig einfältig. Und es gibt keine Plätze, es gibt keine engen Straßenräume, es gibt also wir haben gemeinsam, glaube ich, da auch mitgemacht, da beim Werkbund in Berlin, da in Charlottenburg Nord. Ich weiß nicht, ob ihr da dabei war, ihr seid zu groß, glaube ich. Jedenfalls hat da Paul Kahlfeld mal versucht, einen Städtebau mit anderen zusammen zu entwickeln, der wirklich wieder so diese Themen der europäischen Stadt auf heute übersetzt. Ja. Fand ich total spannend. Ist leider nicht gebaut worden.
Das ist der Unterschied. Du hast das jetzt in Charlottenburg gemacht. Und wir haben damals zu dieser IBA in Berlin, das ist ja schon eine Generation früher passiert, gemacht. Aber was ist denn eigentlich, wollen wir sagen, das Wesen der gewachsenen Stadt ist zum ersten Mal ihre Geschichte. Mhm. Nicht? Man geht im Grunde genommen durch die Geschichte der gewordenen Gesellschaft, die sich versteinert hat, mit allem, was dazugehört. Nicht? Mit auch Dingen, die gar nicht mehr so benutzt werden. Und damit steckt man in einer Tradition. Das Zweite ist, es ist die Vielfalt, die durch das Werden zustande gekommen ist. Also mit unterschiedlichen Bauformen, mit unterschiedlichen Baustilen, mit unterschiedlichen Herrschaftsregimen und weiß ich was. Und als man dann anfing, im großen Maßstab neu zu bauen, nun muss man ja zugeben, es gab ja auch eine ungeheure Beschleunigung des Bevölkerungswachstums, in der wir ja noch da sind. Um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts zwischen 1900, also um 1900, da waren 1,2 Milliarden Menschen auf dem Globus. Nicht? Jetzt sind wir 7,5 Milliarden. Es ist so eine exponentielle Vermehrung und die verbindet sich nun auch noch mit der Landflucht, sodass die ganzen Städte so überproportional wachsen, dass so viel neu gebaut wurde. Und da hat man, glaube ich, wirklich eines vergessen, was mal klugerweise verlangt worden ist. Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Das heißt, totale Privatheit für den Rückzug als Idealfall, nicht belästigt durch die Nachbarn, das galt für den Wohnungsbau, für den Etagenbau. Mhm. Erste Gemeinschaft, nicht, wenn man zum Beispiel im Wohnungsbau aus der Tür tritt und den Nachbarn trifft, egal ob im Reihenhaus oder in der Etagenwohnung, dann, wenn man das Haus verlässt und man hat die Dimension der Straße, wo es dann eben praktisch eine Straßennachbarschaft gibt, die im Dorf anders aussieht, oder in einer Kleinstadt als in einer Großstadt. Mhm. Und dann der nächste Schritt, wo dann die Straßen in einen größeren gesellschaftlichen Raum führen, das war der Platz. Mhm. So, und diese Staffelung, die finden wir in den alten Städten, die geworden sind, alle noch abgebildet, natürlich mit unterschiedlichen gegenseitigen Belästigungen oder nicht, aber es gab eben diese räumlich erfahrbare Staffelung. Mhm. Und in den großen Trabantensiedlungen, die dann kürzlich gebaut wurden, zumindest seit der Jahrhundertwende vom 19. auf den 20. Jahrhundert, da wurde ideologisch gebaut, da wollte man sich davon freimachen, Licht, Luft und Sonne, genau, sagte man, offene Bauweise, und da wuchs auch der Verkehr und da fing man an, alles aufzulösen. Und jetzt hat man im Grunde genommen diese Spannung nicht mehr, vom, genau, Intimen zum Gesellschaftlichen in allen Abstufungen. Und
stimmt.
Und wenn man denkt, Stadtbaukunst ist Inszenierung von Gesellschaft, dann hat diese Form von Stadtbauen eigentlich genau das Wesentliche, das Spiel des Individuums in der Gesellschaft und vor allem die Wahlfreiheit, Gesellschaft zu finden oder sich zu vereinzeln, eigentlich nicht mehr verfolgt und nicht mehr inszeniert. Und das ist eigentlich so irrsinnig simpel, das zu machen.
Ja.
Man muss es nur wollen.
Ich glaube, das hat was mit der Dichte zu tun. Also in dem Moment, wo du eben Licht, Luft und Sonne überall hinbekommen musst, weil du eben über Abstandsflächen das regelst, schaffst du nicht mehr die Dichte her, die du brauchst, um zwischen engem Raum und weitem Stadtraum zu unterscheiden. Also ich glaube, dass diese ganzen Siedlungen, die da jetzt eben da in Hannover zum Beispiel, ich glaube, hier gibt es das auch, oder auch die Siedlungen der Moderne, die haben alle, dadurch, dass sie eben alle den gleichen Abstand zum nächsten Haus haben, gibt es keine Differenzierung zwischen den Räumen. Und wenn das schönste Beispiel zu dem Thema ist ja Falkenried hier bei euch, wo es wirklich super eng ist, super beliebt, aber das könntest du heute nicht mehr bauen. Es würde kein Mensch erlauben, so eng aufeinander zwei Häuser zu bauen. Und das finde ich echt interessant, dass diese völlig nachvollziehbare Wunsch nach anständigen Abständen zwischen den Gebäuden, dass das dazu führt, dass eben dieser knackige Städtebau, der in den Innenstädten stattfindet, also ich bin in Regensburg im Gestaltungsbeirat und freue mich immer durch diese Gassen, dann kommt man wieder zum nächsten Platz und wieder, und das atmet alles, während eben so eine neue Stadt, da gibt es das nicht mehr, weil da atmet nichts mehr. Ich glaube schon, dass das ein Verlust ist.
Ja, das ist ein Verlust. Also das nicht, aber es gab früher äußere Umstände, eine Stadt zu komprimieren. Mhm. Und sie war auch nicht sehr grün, wenn ich mal die paar Stadtgärten vergesse, die auf dem Hinterhof waren. Mhm. Nicht? Und natürlich hatte die Nachteile, und als das dann kommerzialisiert wurde, in der berühmten Gründerzeit der ersten Industrialisierungswelle Ende des 19. Jahrhunderts, dann gab es natürlich den Investoren Wohnungsbau mit minimierten Abständen, und nur die Adressen, die waren weiträumig geplant. Die hatten noch die Hauseingang, Straße, Platz,
genau,
als Spannungsräume. Aber worum es eigentlich gehen müsste, ist zwischen diesen beiden Dingen den Kompromiss zu suchen. Und das setzt im Grunde genommen eine kulturelle Bildung voraus. Wahrnehmung der Vergangenheit, Bewertung, genau, dessen, was gut war, nicht nur, was man aus der Vergangenheit nicht mehr will, und eine neue Formfindung, denn die Menschen bleiben die gleichen, ihre sozialen Bedürfnisse bleiben die gleichen. Mhm. Egal, welche Hilfsmittel und welche Bewegungsmittel sie hilfsweise einsetzen.
Ja.
Und immer irgendein Aspekt ist maßlos überzogen worden. Sei es nun der Abstand für Licht, Luft und Sonne, nicht? Sei es der Straßenraum, der dann nur noch für den Verkehr, vom Verkehr dominiert wird, der keine Verweilqualität mehr hat. Oder seien es die Plätze, die eben nicht mehr den Markt zum Beispiel im Mittelpunkt haben, sondern die aufgegeben wurden zu irgendwelchen Einkaufszentren, die, genau, man mit dem Auto erreicht.
Damit,
und das auch noch außerhalb der Stadt.
Genau. Und jetzt rudert man natürlich wieder zurück. Ich sitze gerade in einem Preisgericht in Ulm wo aus einem Einkaufszentrum aus den 80er Jahren wieder Wohnungen gemacht werden sollen. Das ist ein Rückwärtssalto mit dreifachem Rittberger, weil natürlich die Struktur nichts mit Wohnungsbau zu tun hat. Aber das ist eben einfach ein, also erstens ist es ein Skandal, dass ein Haus, das irgendwie 40 Jahre alt ist, wieder abgerissen wird. Also völlig absurd, dass es überhaupt je irgendwas gebaut wurde, was jetzt nicht mehr gebraucht wird. Oder in Mannheim, das Ding, wo ihr das Museum gebaut habt, da war ich auch in der Jury. Das war auch aus den 80er Jahren. Einfach abgerissen und neu gebaut. Ein Museum, und ja. Andere Museen stehen da, die sind 200 Jahre alt. Und da kommen wir jetzt auf ein sehr schönes Thema, was wir uns ja auch vorgenommen haben, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Das nachhaltigste Haus ist das, das nach 100 Jahren wieder renoviert wird.
Genau. Und insofern muss man wirklich sagen, was alles gebaut worden ist. Ja, die letzten Jahrhunderte und stehen geblieben ist und immer wieder repariert wird, immer wieder umgebaut wird, kaum noch etwas wird so benutzt, wie es ursprünglich mal genutzt war. Das hat eben nicht nur die Maßstäblichkeit behalten, sondern es hat natürlich auch Ressourcen gespart. Und ist eigentlich, Nachhaltigkeit ist ja ein unaufrichtiges Wort, es ist dauerhaft.
Genau.
Es ist dauerhaft umnutzbar, veränderbar und es ist liebgewonnen, weil es sich mit Tradition und Erinnerung verbindet.
Und es altert gut.
Nicht? Denn Nachhaltigkeit ist ja entnommen aus der Forstwirtschaft. Und ein Förster, der denkt nichts kürzer als 100 Jahre. In aller Regel aber viel länger. Und er ist ständig dabei zu pflanzen. Wenn er etwas wegnehmen will, ist ein ständiger Zyklus. So bevor man Eichen zu großen Bohlen verarbeitet, die da brauchen 200 Jahre.
Zwei Generationen, ja.
Nicht? Und wenn man jetzt das vergleicht mit unserer Wirtschaftsform, wonach ein Auto nach 5 Jahren steuerlich abgeschrieben ist, oder wo ein Schiff, das die Elbe als Musikdampfer hochgefahren kommt, oder als Tanker oder als Containerfrachter nach 15 Jahren abgeschrieben ist, und dass jetzt also man sich auch nicht entblödet, Abschreibungszeiten zum Beispiel für Immobilien auf 30 Jahre zu beschränken, dann straft das alles, dieses Gefasel von Nachhaltigkeit, Lügen.
Genau.
Es wird staatlich subventioniert, die Verschleuderungs- und Verbrauchsgesellschaft befördert.
Genau so.
Und zwar sogar steuerlich.
Und dazu kommt noch, dass wir durch diese ewige Minimierung von Wandticken dazu gezwungen sind, in Schichten zu denken. Es gibt nicht mehr das monolithische Bauwerk, was einfach neu verputzt wird und dann weiterlebt, sondern es eben durch diese grässliche Wärmedämmorgien, die unseren Kindern und Kindeskindern als Sondermüll vor die Füße geworfen werden. Das ist Tod in Tüten, weil so ein Haus kann man nur eben wieder ganz ausziehen, um dann wieder, wenn man das Gerüst stehen lässt, dann hat man Glück, wenn es irgendwie funktioniert. Aber im Grunde genommen, wenn ich das vergleiche mit irgendeinem Haus hier in der Gegend, wo einfach das einfach nur repariert werden, die Bleche neu gemacht und die Wände neu gestrichen und dann ist es wieder neu.
Es gibt unheimlich Gutes. In jeder Stadt kann man das finden. Gute Beispiele für Dauerhaftigkeit, die man heute fälschlich Nachhaltigkeit im Sinne der Forstwirtschaft nennt. Alle großen Wohnquartiere aus der Kaiserzeit, aus der Vorkriegszeit, auch aus der Nachkriegszeit, die waren ursprünglich Bauten, überwiegend aus Holz gebaut. Alle Decken waren in Holz, alle Dachstühle waren in Holz. die Möbel waren in Holz. Keiner hat damals von Nachhaltigkeit und ökologisch gefaselt. Das Zeug wurde angebaut und angepflanzt und verbraucht. Nicht in Holz haben sie alles das gebaut, was die Erde berührt. Nicht haben sie in Holz gebaut, was der Witterung stark ausgesetzt war und verfaulen konnte. Genau. Darum haben zum Beispiel die ganzen Gründerzeithäuser hier in Hamburg, in Eppendorf oder ich nehme Quadratkilometer in Berlin oder wo auch immer, sind zwar im Inneren, mit Ausnahme der Treppenhäuser, der Brandwände und der Fassaden, Holzbauten. Mhm. Und es ist geradezu lächerlich, wie man jetzt diese Holzpropaganda macht und selbst dort mit Holzbauten will, wo es überhaupt nicht hindert.
Mit Spannweiten, die mit dem Holz nichts zu tun haben.
Die nichts zu tun haben und die im Grunde genommen natürlich programmierte Bauschäden sein können.
Genau.
Nicht? Dann muss man Holzbau verstehen. Und wer zum Beispiel Holzbau lernen will, der braucht auch eigentlich nur zum Beispiel sich mal die alpine Bauweise angucken. Mhm. Nicht, wie man Holz bemisst, das dann auch dauerhaft ist. Das Phänomenale ist, auch dort sind, darum fahren wir ja so gerne in die Alpen, ne? Wandern wir ja so gerne in die Berge. Und da sehen wir diese Fachwerkhäuser, sondern diese Blockhäuser, die massiv gebaut sind, die so wunderbar altern können, auch ästhetisch altern können.
Ich baue gerade so eins.
Nee.
In Bad Saro. Ein Massivholzhaus mit Schindeln, und zwar Decke, Wände und Dach sind mit wunderbaren kanadischen, handgespaltenen Schindeln bedeckt. Und die Details gucke ich mir natürlich in diesen Appenzeller Häusern ab, weil eben genau das, was du sagst, das Holz darf einfach nicht im Wasser stehen. Und,
es muss trocknen es muss trocknen können.
Alles abschließen.
Luftzug ausgesetzt sein, ist klar.
Und ich bin sehr gespannt. Ist demnächst fertig. Sind eben nicht ein Holzständerbau wie das hier, sondern es ist ein Massivholzbau.
Aus dicken Wänden. Holz warm anzufassen. Hm. Was für ein Unterschied, ob ich einen Holzhandlauf habe oder einen Edelstahlhandlauf. Ja. Also wir haben bei uns im Büro über den Slogan ausgegeben: Alles, was körperlich fühlbar ist, vom Material her, sollte nicht hart, kantig und von der Temperatur her abwertend gewesen sein. Holz vermittelt natürlich immer das Gefühl von Wärme. Mhm. Und das finden wir schön.
Mhm. Ja.
Wobei ja dann die Frage entsteht, was ist eigentlich schön?
Tja.
Denn das ist ja ein inflationärer Begriff, der für alles angewandt wird, sehr unterschiedlich. Und dabei finde ich, weil ich gerade jetzt von der haptischen Wahrnehmung und der Wärme von Holz und der Verbindung mit der Natur, wenn man das sieht, die man hat, sehe, und wenn man das dann schön nennt, was ist eigentlich das Wesen der Schönheit?
Ich glaube, wenn wir das beantworten könnten, wären wir sehr, sehr berühmte Leute. Ich glaube, Schönheit hat mit vielen Dingen zu tun. Das eine ist mit Bildung. Also du musst Dinge kennen, um zwischen dem einen Schönen und nicht so Schönen entscheiden zu können. Also musst irgendwo einen Kompass brauchst du. Du brauchst eine Bibliothek im Kopf, um schon schöne gesehene Dinge für dich für schön befunden zu haben. Aber es ist schon so, dass es keinen Absolutheitsanspruch gibt. Es kann schon sein, dass jemand etwas schön findet, was der andere gar nicht schön findet. Und es gibt da kein Gesetz, dass das eine wirklich schön ist. Und trotzdem treffen wir uns offensichtlich bei irgendwelchen Gebäuden, dass die Menschen, die darauf reagieren, irgendwie das als schön empfinden. Aber ich merke in Preisgerichten eben auch, dass ich und meine Kollegen eine andere Vorstellung von Schönheit haben als irgendein Bankdirektor, dessen Bank da gerade gebaut werden soll. Und
ja, na klar.
Das hat eben auch mit Bildung zu tun und mit Prägung irgendwo. Und insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass etwas schön ist, so wie man sagen kann, dass 2 und 2 4 ist.
Nee, also das, was du gesagt hast, heißt schlicht und einfach, es ist abhängig sehr von der sinnlichen Wahrnehmung und dem Empfinden, das diese Wahrnehmung auslöst. Nicht? Und das kann ja ein kleines Kind, das glücklich jetzt einen Kopffüßler aufs Papier gemalt hat, strahlen kommen und sagen, guck mal, das ist Mami. Und man ist gerührt über dieses
Gemühen,
diese Stimmigkeit, da kommen einem fast die Tränen. Mhm. Und er sagt, du hast ein schönes Bild gemalt.
Aber in das diesem ist Fall dann, stimmt das auch.
Ja, aber was ist es dann? Und, also, ja. Ich komme ja aus dem Pastorenhaushalt. Du warst ja in der EKD der Kirche.
Ja.
Also wollen wir sagen, wenn man ganz früh anfängt, da kann man bei den griechischen Philosophen ankommen, da wurde dieser Begriff des Wahren, des Guten und des Schönen, nicht? Mhm. Was der Goethe so schön weiter transportiert hat. Mhm. Das wäre dann, es ist richtig, es stimmt, es funktioniert, gut, es ist gütig, aber immer bezogen auf den Menschen, es hat eine Güte, nicht? Es liegt gut in der Hand, es hat eine freundliche, sinnliche Ausstrahlung, farblich, haptisch. Und wenn ich es dann da drin lebe oder was mache, dann tut es mir gut.
Ja.
Ja, aber nun kommt der dritte Punkt. Das ist ja beides noch nicht ausreichend für schön. Und das ist, so habe ich das, weil ich komme ja aus dem Pastorenhaushalt, nicht? Und da hat mir mein Alter beigebracht, das ist dann Thomas von Aquin, der gesagt hat, wenn das Wahrhaftige, sachlich Richtige sich mit dem Gütigen verbindet, in dem Moment, wo das miteinander verschmilzt, dann erglänzt die Schönheit.
Sehr gut.
Aber dummerweise ist das immer sehr vergänglich.
Ah,
das muss man also immer wieder erleben.
Aber es ist schon interessant, wenn ich so an meine Uni-Tage denke, wo ich mit den Erstsemestlern dann über die kommen an mit einem Schönheitsbegriff von Eckbadewannen und Wintergärten. Das ist so das Tollste, was sie sich so vorstellen können. Wo man dann anfängt, irgendwie architektonisches Entwerfen zu lehren und plötzlich merken sie, dass wenn sie eine Annahme machen für irgendetwas, dass daraus eine Folge kommt, die, wenn sie in sich schlüssig sind, da sind wir wieder bei der Schlüssigkeit, dann ist das richtig und daraus erwächst auch eine Schönheit. Wenn die selbstgestellten Regeln in sich schlüssig durchgehalten werden bis zum Schluss.
Aber das Typische ist doch, wenn man jetzt mal diesen Generationsbruch oder Unterschied sieht. Du hast ja eben von Kultur gesprochen. Man muss eine gewisse Bildung haben und muss eine gewisse ästhetische Kultivierung erfahren haben. Und da muss man sich ganz klar machen, dass wer heute ausschließlich medial geformt wird, werblich geformt wird, ausgerechnet die Werbeleute, die jedem verkaufen, nennen sich die Kreativen. So, und da werden natürlich Bilder geformt. Und wenn das jetzt die Eckdusche ist, oder weiß ich was, dann ist das schlicht und einfach eine kulturelle Missbildung über eine, wenn man sagen, Industrieproduktion, die nur den Abnehmer sucht und ihm beibringt, dass es schön sei.
Genau.
Es ist eine gigantische Manipulation. Mhm. Das Irrsinnigste ist, dass das, früher liefen ja die Leute mit einem Pappschild rum, dass es jetzt die Influencer gibt. Nicht? Mhm. Die werden eingesetzt und prostituieren sich für ein Produkt.
Ja.
So, und das wird denen gebracht. Und so wird in den Zeitschriften eben auch pausenlos etwas propagiert, was man auf dem Markt loswerden soll. Und dann wird auch noch dieses Wort schön missbraucht.
Mhm.
So, und wer unklare Begriffe hat oder missbrauchte Begriffe, der hat natürlich...
Genau. Verloren.
Der hat verloren.
Mhm, genau. Und das, so sehe ich meine Aufgabe an der Uni, dass ich eine Horde von im Moment noch 30, ab nächsten Semester 50 Leuten, die noch nie in ihrem Leben in einem Museum waren, die einzige kulturelle Bildung stammt aus dem Kunstleistungskurs, wenn es gut gelaufen ist, wo sie eben von einer Lehrerin, die auch nicht so richtig viel Ahnung hat, also die haben wirklich, kommen mit Null an. Und wir fangen bei Null an, um genau diese Fragen, die wir jetzt die ganze Stunde jetzt besprochen haben, irgendwie zu ergründen. Und da geht es wirklich um absolute Basics. Also die kennen Chili da nicht.
Ja, aber, und das ist aber jetzt, wir sitzen hier nur als zwei Architekten, aber... Nein, das darf man heute nicht mehr sagen. Architektinnen und Architekten.
Ja, das kannst du bei mir dir sparen. Ich glaube, keine Frau wird weniger irgendwie vernachlässigt, bloß weil das Gendersternchen auftaucht.
Ja. Nee, aber gut, aber das ist auch wieder so eine Frage einer übermäßigen Kompensation, ja. Was man gerne korrigieren will, dann muss man es inhaltlich tun. Aber wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, das ist auf allen Gebieten, was wir hier eben feststellen.
Mhm.
Wenn nicht mehr in der Schule gesungen wird, wenn es kein Chor mehr gibt, wenn dann auch die Hausmusik ausgestorben ist, wenn man dann nur noch eine CD kauft, wo einem etwas ich bin ja noch Steinzeit.
Ja, du bist Steinzeit, aber heute kauft keiner mehr eine CD.
Na, also wie auch immer. Aber also etwas, was dann käuflich auf den Markt gebracht wird, dann erstirbt die Kultur des Singens. Es singt keiner mehr.
Ja, ich weiß.
Es kann auch keiner mehr einen Text. Darum gibt es auch kein Lied mehr. Es gibt gerade noch verzweifelte Imitationsversuche von Schlagern aus dem Radio oder aus dem Fernsehen, nicht, die manchmal sogar harmonisch anspruchsvoll sein können. Aber es gibt im Grunde noch nicht das tradierte gemeinsame Singen.
Das ist der Vorteil der Kirche. Da wird wenigstens in der Woche...
Es ist die letzte...
Bastion. Und das Fußballstadion.
Nein, da
wird gegrölt.
Da grölt man komisch.
Aber es ist so was Ähnliches.
Ja, aber
das stimmt
nur
schon.
Das Beispiel der Musik ist ein gesellschaftlicher Zerfall.
Mhm.
Auch dort wird der Mensch abgerichtet auf den Konsumenten von Musik. Aber nicht mehr erzogen zum Produzenten. Ja,
kommt natürlich auf die Familien drauf an.
Ja,
ne?
Minderheiten gibt es immer.
Ja.
Und es gibt auch mal die eine oder andere Schule, die was leistet. So ist es nicht. Aber in der Masse ist es so.
Mhm.
Und das ist in der Musik so. Das ist im Grunde genommen in der Schulung der optischen Wahrnehmung so.
Mhm.
Denn ich habe auch keinen Zeichenunterricht. Oder Malunterricht, der wirklich ernst genommen wird. Denn in dem Moment, wo man das tut, lernt man anders sehen.
Ja.
Auch sehen muss man lernen. Und sonst läuft man blind, geistig blind durch die Gegend und nimmt noch nicht mal wahr.
Das ist der Grund, warum ich jede Woche an die Uni laufe, und zwar mit Begeisterung, weil ich einfach wirklich das auch als Aufgabe sehe, dieser nächsten Generation, die hier in Hamburg eben aufschlägt, genau das beizubringen, was du gerade aufgezählt hast. Musik machen wir nicht, aber Zeichnen tun wir. Und ich bin auch sehr, sehr scharf drauf, denen neben der Architektur auch ein größeres Bild von Kultur im weitesten Sinne beizubringen. Ich habe ungefähr ein Drittel Kinder aus Migrationsfamilien, die eben ganz anders aufgewachsen sind als meine Kinder. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die mitnehmen, und das tun wir. Und da sind auch, also was ich wirklich toll finde, und dass wir, ich möchte jetzt eben von unserem Lament, wo das alles schlimmer geworden ist, möchte ich eigentlich nicht so enden, weil ich finde, dass das eine tolle Entwicklung ist, dass da eine Generation ranwächst, die wir bis jetzt nicht kannten und die genauso tolle Architektinnen werden können wie die anderen.
Aber nicht weißt du, das, was man ja wirklich lernt, Begabung und Fähigkeit angeboren, nicht? Die gibt es tatsächlich, und zwar nicht weniger als je zuvor. Mhm. Und die ist auch gar nicht, und das habe ich dann auch gelernt, auch in der Hochschule, die ist auch überhaupt nicht vom Stand oder von der Herkunft abhängig.
Ja.
Es ist atemberaubend. Der Unterschied liegt nur in der Kultivierung.
Kultivierung und Fleiß.
Ja, aber zur Kultivierung gehört ja auch die Animation, nicht? Also der Ehrgeiz des Wissens.
Genau.
Nicht? Und da sind wir aber eigentlich, jetzt schließe ich doch der Kreis, nicht? Ja. Was ist Architektur, oder was ist Stadtbaukunst? Das ist die Kultivierung des individuellen Wohnens, es ist die Kultivierung des Ausdrucks, der Gemeinsamkeit, und Kultivierung ist ein kontinuierlicher Prozess, der also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einbereitet. Und das ist schlicht und einfach Bildung.
Genau.
Und heute haben wir fast nur noch berufliche Zweckausbildung und keine Grundsatzbildung.
Ja.
Vor allem im musischen Bereich nicht, der im Grunde genommen die sinnliche Wahrnehmung und Ausdrucksmöglichkeit schult. Nicht? Und so, ja. Und das machen wir nur in der Architektur, diesen Generationstransfer, den muss man ja auch machen, weil Kultivierung passiert ja jeder Generation neu.
Insofern hast du deinen Job da genauso getan in Aachen, wie ich jetzt hier in Hamburg. Und ich glaube, das ist eins der schönsten Dinge, wenn man dann hinterher sieht, dass die Studierenden einfach wirklich was kapiert haben und dann die nächste Generation bespielen.
Ja, ja. Also Gesine, das ist mit unseren Kindern so, das ist mit jeder Generation
so. Ja, genau.
Und denen geht es dann auch wieder so. Genau. Man kann nur hoffen, dass die kulturelle Kontinuität nicht abreißt.
Genau.
Die größte Gefahr heutzutage ist, dass bei all diesen neuen Medien, das sind ja nichts weiter wie neue Werkzeuge, im Grunde genommen ein kollektives Alzheimer in Bezug auf die vergangenen Errungenschaften ist. Und wie erbärmlich ist man mit Alzheimer, wenn man nichts mehr weiß, weil alles weg ist.
Mhm.
Und mir kann keiner erzählen, dass das in irgendeiner Cloud, in irgendeiner Wolke steckt. Nicht? Das muss man antrainieren, wie im Sport die körperlichen Fähigkeiten.
Genau so ist es. Super Gespräch. Vielen Dank, Volkwin.
Ja, ich danke dir.
So ist das. Drücken wir jetzt mal auf den Stopp.
Von voller Architektur zur Familie.
Ja, einmal durch. Einmal durch den Gemüsegarten. Ja. Super.